Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea, unter anderem über die zurzeit hohen Temperaturen in Südkorea und welche Folgen dies hat. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi fordert Wachstumspotenzial von 3% und Platz unter den 4 größten Handelsnationen. China inhaftierte offenbar US-Seismologen, der nordkoreanische Atomtests untersuchte. Chinas Außenminister wird möglicherweise im August Südkorea besuchen. Präsident Lee Jae-myung hatte am Dienstag Ziele für die einheimische Wirtschaft vorgestellt. In der zweiten Jahreshälfte müsse die große Transformation der Wirtschaft mit höherem Tempo vorangetrieben werden, sagte Lee zum Auftakt der Kabinettssitzung. Er rief die Kabinettsmitglieder zur Kräftebündelung auf, damit dieses Jahr als das erste Jahr für den Aufstieg des Landes zu einer unersetzlichen Republik Korea in Erinnerung bleiben werde. Hierfür nannte er ein Wachstumspotenzial von 3%, den Aufstieg des Landes in die Riege der 4 größten Handelsnationen der Welt sowie ein Pro-Kopf-Einkommen von $50.000 als Ziele. Der Aufstieg in die Gruppe der 4 größten Handelsmächte sei kein unmögliches Ziel mehr, sagte er. Die Exporte seien im ersten Halbjahr explosionsartig gestiegen und hätten fast $500 Milliarden erreicht. Der Staatschef wies auch auf Prognosen hin, nach denen das reale Wachstum dieses Jahr aufgrund der starken Exporte und der steigenden Anlageinvestitionen 3% betragen werde. Man müsse größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um die Preise und den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Ein in China geborener US-amerikanischer Seismologe, der nordkoreanische Atomtests untersuchte, ist laut Reuters in seinem Heimatland inhaftiert worden. Die Nachrichtenagentur berichtete am Montag, dass sich der 54-jährige Seismologe Yulin Chen seit mehr als 20 Monaten in chinesischer Haft befinde. Chen hat sich mit der Erkennung nordkoreanischer Atomtests befasst. Im Dezember 2020 veröffentlichte er eine Studie, in der er Möglichkeiten untersuchte, seismische Wellen durch nordkoreanische Atomversuche von denen von natürlichen Erdbeben zu unterscheiden. Zu Chens Inhaftierung gibt es in den USA Spekulationen darüber, dass China die Expertise des Seismologen über nordkoreanische Atomtests nutzen wolle, um unterirdische Atomversuche zu vertuschen. Die Frage von Chens Freilassung könnte möglicherweise Nordkorea reizen, weil der Wissenschaftler sich mit der Erkennung nordkoreanischer Atomtests beschäftigte. Seoul und Peking sprechen darüber, dass ein Südkorea-Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi im kommenden Monat stattfinden könnte. Wangs Südkorea-Besuch hat sich aufgrund der enger gewordenen Beziehungen zwischen Nordkorea und China und der Lage im Nahen Osten verzögert. Sollte die Visite schließlich zustande kommen, könnte voraussichtlich die strategische Kommunikation auf hochrangiger Ebene zwischen Südkorea und China wieder voll in Gang kommen. Dem südkoreanischen Außenministerium zufolge besprechen Südkorea und China einen detaillierten Zeitplan dafür, dass Wang nach dem jährlichen Treffen der chinesischen Führung in Beidaihe im August nach Südkorea kommen wird. Nach dem China-Besuch von Präsident Lee Jae-myung im Januar hatte die südkoreanische Regierung versucht, eine Atmosphäre für die Wiederherstellung der Beziehungen mit China durch den Besuch dessen Außenministers Wang Yi in Südkorea beizubehalten. Wang Huning, einer der mächtigsten Politiker in China, besucht diese Woche Nordkorea. Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Auf Einladung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und der Regierung werde eine von Wang angeführte Delegation von Chinas Partei und Regierung zu einem offiziellen Freundschaftsbesuch vom 15. bis 17. Juli in Nordkorea erwartet. Wang sei der Vorsitzende des Nationalen Komitees der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Die Visite von Wang Nummer 4 in der Hierarchie der Kommunistischen Partei Chinas erfolgt kurz nach dem offiziellen Besuch des nordkoreanischen Premierministers Park Tae-sung in China. Anlässlich des 65. Jahrestags des nordkoreanisch-chinesischen Freundschaftsvertrags besuchte eine von Park geleitete Delegation der nordkoreanischen Partei und Regierung vom 10. bis 12. Juli das kommunistische Nachbarland. Nordkorea und China demonstrieren zurzeit anlässlich des Jahrestags ihres Freundschaftsvertrags die noch enger gewordenen Beziehungen. Präsident Lee Jae-myung hat am Dienstag eine Kondolenzbotschaft zum Tod des ehemaligen Emirs von Katar, Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani, geschickt. Er beschloss, den Stabschef des Präsidialamtes Kang Hun-sik als Sondergesandten für einen Kondolenzbesuch nach Katar zu schicken. Laut Berichten bat Katar während einer Konsultation über die Entsendung eines Sondergesandten ausdrücklich um Kangs Besuch. Von Interesse ist, ob anlässlich des Besuchs auch hochrangige Gespräche über Energielieferungen zwischen beiden Ländern zustande kommen werden. Denn Kang hat den Nahen Osten bereits mehrmals als präsidialer Sondergesandter für strategische Wirtschaftszusammenarbeit besucht. Ausländische Anleger haben im Vormonat an den koreanischen Aktien- und Anleihemärkten den fünften Monat in Folge einen Nettoabfluss verzeichnet. Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea am Dienstag wurde im Juni ein Nettoabfluss von 30,72 Milliarden Dollar bei den Investitionen von Ausländern in Wertpapiere verbucht. Das Volumen des gesamten Nettoabflusses fiel jedoch geringer als im März aus, als der bisher größte monatliche Kapitalabfluss, damals 36,55 Milliarden Dollar, verbucht worden war. Aus dem Aktienmarkt flossen 32,37 Milliarden Dollar ab, was den größten monatlichen Nettoabfluss aller Zeiten markiert. Im laufenden Jahr wurde ausländisches Kapital in Höhe von insgesamt 100,93 Milliarden Dollar aus dem Aktienmarkt in Seoul abgezogen. Die Notenbank führte das Ergebnis auf die gedämpfte Anlegerstimmung infolge der Wachsamkeit wegen globaler KI-Investitionen und der Anpassung des Anteils koreanischer Aktien im Portfolio aufgrund gestiegener Aktienkurse zurück. Die Regierung will die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters von derzeit 14 auf 13 Jahre anstreben, wenn es sich um gewalttätige, schwere und wiederholte Straftaten handelt. Dies sehen die Ergebnisse öffentlicher Diskussionen über die Alterskriterien für straffällige Minderjährige vor, die das Ministerium für Gleichstellung und Familie am Dienstag in der Kabinettssitzung präsentierte. Demnach soll ein Verfahren zur Überarbeitung relevanter Gesetze, darunter des Strafrechts und des Jugendstrafrechts, eingeleitet werden. Auf Anweisung von Präsident Lee Jae-myung im Februar wurden öffentliche Debatten über die Altersgrenze bei der Strafmündigkeit eingeleitet. Es gab Diskussionen mit Bürgerbeteiligung und Diskussionen eines Gremiums für sozialen Dialog, das aus Experten und Regierungsbeamten bestand. Von den Bürgern, die an den Diskussionen teilnahmen, sprachen sich 46,7% für eine Senkung der Strafmündigkeit für gewalttätige, schwere und wiederholte Verbrechen aus. 30,2% forderten eine Herabsetzung der Altersgrenze für alle Verbrechen. Bei der Internationalen Physik-Olympiade und dem International Young Physicists Tournament haben die südkoreanischen Jugendlichen viele Goldmedaillen gewonnen. Bei der 56. Internationalen Physik-Olympiade, die vom 4. bis 12. Juli in Kolumbien stattfand, holten alle fünf Mitglieder des südkoreanischen Teams Gold. Das gaben das Wissenschaftsministerium und die Koreanische Stiftung für Wissenschaft und Kreativität am Dienstag bekannt. Oh Jo-ha, ein Teilnehmer aus Südkorea, belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung. Der koreanische Sänger Park Jin-young und alle Mitglieder der K-Pop-Gruppen Twice und Stray Kids haben das Stimmrecht erhalten, um sich an der Auswahl der Gewinner der Grammy Awards zu beteiligen. Ihre Agentur JYP Entertainment gab am Dienstag bekannt, dass diese 18 Künstlerinnen und Künstler zu stimmberechtigten Mitgliedern der Recording Academy gewählt worden seien, die den renommierten US-Musikpreis vergibt. Stimmberechtigte Mitglieder der Recording Academy können Musikschaffende, darunter Künstler, Liedermacher, Produzenten und Toningenieure werden. Sie sind berechtigt, an der Kandidatennominierung und der Auswahl der Gewinner der Grammy Awards teilzunehmen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. In der heutigen Dienstagsausgabe begrüße ich Suyang ganz herzlich. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Auch Europa erlebt in diesem Sommer eine rekordverdächtige Hitze. In Deutschland wurde Ende Juni in Koschen an der polnischen Grenze mit 41,7 Grad ein neuer Höchstwert gemessen, der dritte Rekordtag in Folge. Auch jetzt liegt wieder ein kräftiges Hitzehoch über West- und Südeuropa und dürfte vorerst anhalten. Doch nicht nur Europa leidet unter der Gluthitze, auch in Südkorea sorgt eine anhaltende Hitzewelle für immer mehr gesundheitliche Notfälle, für veränderte Nutztiere und für drohende Ernteschäden. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil wird die Rubrik Asien kompakter. Auch der Erfolg eines Literatur-Nobelpreises konnte einen kleinen Buchladen in Seoul nicht retten. Die südkoreanische Schriftstellerin Han Gang hat ihre gerade einmal 33 Quadratmeter große Buchhandlung Zekbang Onil nach 8 Jahren geschlossen, weil das Gebäude verkauft wurde. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Teil. Zeit für ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Without You, gesungen von One Time.
Don't 행복은 한순간이 채워지지 않을 빈자리만이 갑자기 왜 떠나간 거니 내 생각은 가끔이나 하니 널 미워하진 않아 사랑하기에 모든 게 불투명해지 내 미래 꼭 돌아올 거라는 기대 바보 같다는 걸 알지만 내 마음은 그래 애처는 나의 진심이 저 하늘 새하얀 구름이 되어 내게 전할 수만 있다면 영원토록 널 기다리리 그 기다림이 너무 힘들어 아무리 날 지치게 해도 널 향한 끝없는 내 사랑 다음 세상까지 영원하리 내게
오직 너 하나뿐인데
내게 너 하나뿐인데
나 지금보다 너밖에 없는데
너밖에 없는데
이걸 날 두고 가야 하는 건지 Tell me why my baby만은
이걸 말하지도 않는데
말한 적 없는데
그저 곁에만 있어주는데
Seit Tagen liegt eine erdrückende Hitzewelle über Südkorea und die Folgen werden immer deutlicher sichtbar. Nach dem Ende der Regenzeit ist eine schwüle Gluthitze eingekehrt, die im ganzen Land für gesundheitliche Notfälle sorgt. Gleichzeitig verenden Nutztiere und auf den Feldern drohen Ernteausfälle. Nach Angaben der koreanischen Gesundheitsbehörde wurden bis zum 11. Juli landesweit 636 Fälle von hitzebedingten Erkrankungen registriert, mehr als 100 Fälle mehr als am Tag zuvor. Da die Hitze und die tropischen Nächte auch über das Wochenende hinaus anhielten und für die kommenden Tage weitere Gluthitze vorhergesagt wird, dürfte die Zahl der Betroffenen weiter stark steigen. In der Stadt Koyang brach ein Mann in seinen 60ern auf dem Heimweg von einer Baustelle mit Krämpfen zusammen. In einem Restaurant in Incheon erlitt ein Mann in seinen 50ern, der Holzkohle für die Bewirtung vorbereitete, Symptome eines Hitzschlags. Auch in der Verwaltungseinheit Cheonnam Gwangju, einem Großraum im Südwesten Koreas, der erst seit Anfang Juli die frühere Provinz Südcholla und die Stadt Gwangju zusammenfasst, wurden mehrere Bewohnerinnen und Bewohner nach der Feldarbeit mit Anzeichen von Hitzeerschöpfung ins Krankenhaus gebracht. Besonders betroffen sind Bewohnerinnen und Bewohner ärmerer Wohnviertel, sogenannter Jokbang-Viertel, also Gegenden mit besonders kleinen, oft schlecht isolierten Einzelzimmern, in denen einkommensschwache Menschen leben. Da die Innentemperaturen dort wegen fehlender Klimatisierung teils höher sind als draußen, weichen viele Bewohner in die Gassen aus. In einem solchen Viertel in Seoul zeigte ein Thermometer am Nachmittag 39,5 Grad Celsius. In einer einfachen Herberge im Stadtteil Donggu von Daejeon sind 8 der 9 Zimmer bewohnt. Ein Zimmer ohne Klimaanlage kostet dort monatlich 220.000 Won, umgerechnet etwa 127 Euro. Für ein Zimmer mit Klimaanlage werden etwa 250.000 Won fällig, umgerechnet rund 145 Euro. Ein 72-jähriger Bewohner erklärte, er könne sich aus Angst vor den Stromkosten kein klimatisiertes Zimmer leisten. Auch ältere Menschen sind gefährdet. In der Stadt Jeju, wo die gefühlte Höchsttemperatur seit einer Woche über 33 Grad liegt, strömen laut einem 81-jährigen Bewohner täglich 20 bis 30 Seniorinnen und Senioren bereits am Vormittag in eine klimatisierte Begegnungsstätte, um der Hitze zu entkommen. Die Hitze setzt auch den Tieren zu. Allein in 8 Städten und Landkreisen der Provinz Südgyeongsang, darunter Kimhae, verendeten in diesem Sommer bereits 117 Schweine. Andere Regionen melden bislang keine Schäden, beobachten die Entwicklung angesichts der gerade erst begonnenen Hitzewelle aber aufmerksam. Auch in der Landwirtschaft ist man in Alarmbereitschaft. In einem Gewächshaus für Trauben in der Stadt Gyeongsan in der Provinz Nord-Gyeongsang war die Luft so schwül und heiß, dass den Arbeiterinnen und Arbeitern beim Rückschnitt der Reben kaum Luft zum Atmen blieb. Für die Stadt war am vergangenen Wochenende die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen worden. Selbst für die Belüftung geöffnete Stellen in der Folie reichten nicht aus, um die Temperatur spürbar zu senken. Ein aus Vietnam stammender Arbeiter, der dort beschäftigt ist, sagte, er sei zwar schon in seiner Heimat mit großer Hitze aufgewachsen, doch die aktuelle Hitze in Korea sei enorm. Er halte trotzdem durch mit Blick auf seine Familie zu Hause. Sorgen bereitet die Hitze auch den Kohlbauern im Hochland. An Bandegi, ein Hochlandgebiet in der Gemeinde Wangsan bei Gangneung in der Provinz Gangwon, gilt als das größte Anbaugebiet für Hochlandgemüse des Landes und liegt rund 1100 Meter über dem Meeresspiegel. Normalerweise bleiben die Temperaturen dort selbst im Hochsommer unter 30 Grad, was ideale Bedingungen für den Kohlanbau schafft. Durch den Klimawandel häufen sich jedoch die Tage mit Temperaturen über dieser Marke. Ein Landwirt und Vorsitzender der örtlichen Bauernvereinigung berichtete, unter den Bauern wachse die Sorge, in diesem Jahr die gesamte Kohlernte zu verlieren. Steigen die Temperaturen über 30 Grad, begünstige das Schädlingsbefall und Fäulnis, die den Kohl vollständig zerstören könnten. Bislang laufe die Ernte zwar planmäßig, doch die Sorge vor Hitzeschäden sei groß. Auch Rinderhalter kämpfen mit der Hitze. Ein Landwirt in Inje in der Provinz Gangwon, der 100 bis 120 Rinder hält, lässt rund um die Uhr Ventilatoren laufen. Zusätzlich kühlt er die Ställe mit Nebeldüsen und reflektierenden Dachplatten und reinigt die automatischen Tränken regelmäßig, damit die Tiere stets kühles, frisches Wasser trinken können. Stärkt die gefühlte Temperatur über 38 Grad, kann das den Stoffwechsel der Tiere beeinträchtigen und zu Appetitlosigkeit und Wachstumsstörungen führen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Hongkong hat die Schweiz erstmals als weltweit führenden Standort für die Verwaltung ausländischer Privatvermögen überholt. Das berichtete die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei am 13. Juli. Nach Zahlen der US-Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group, kurz BCG, hat das in Hongkong verwaltete Offshore-Vermögen wohlhabender Privatkunden Ende des vergangenen Jahres bei 2,95 Billionen US-Dollar gelegen, ein Plus von 11% gegenüber dem Vorjahr.
Rund 59% dieses Vermögens stammt vom chinesischen Festland, ein Anteil, der laut BCG bis 2030 auf 68% steigen dürfte. Als Gründe gelten die anhaltende Immobilienkrise und die niedrigen Zinsen auf dem chinesischen Festland, die Anleger nach Alternativen suchen lassen. Hinzu kommt Hongkongs steuerlicher Vorteil, da auf Kapitalerträge keine Steuer erhoben wird.
Auch Vermögen chinesischer Anleger, das zuvor in den USA, Europa oder im Nahen Osten geparkt war, fließt zunehmend zurück nach Hongkong, begünstigt durch die politische Unsicherheit im Nahen Osten und wachsende Vorbehalte gegenüber Anlagen in US-Dollar. Der Zustrom lockt auch internationale Finanzkonzerne an.
Die Schweizer Großbank UBS hat ein komplettes Gebäude im neuen Geschäftsviertel West Kowloon angemietet. Auch andere internationale Finanzhäuser bauen ihr Hongkong-Geschäft aus. Parallel dazu wächst die Zahl der sogenannten Family Offices, die das Vermögen besonders vermögender Familien verwalten. Nach Angaben von Deloitte China gab es davon im vergangenen Jahr rund 3.384 in Hongkong, ein Anstieg von 25% binnen 2 Jahren.
Hongkong dient zugleich als Tor für ausländisches Kapital zum chinesischen Festland. Rund 80% der Marktkapitalisierung der Hongkonger Börse entfallen auf Festlandunternehmen und der Großteil ausländischer China-Aktieninvestitionen läuft über Hongkong. Laut dem US-Finanzministerium haben US-Anleger im April Wertpapiere aus Festlandchina und Hongkong im Wert von rund 499,1 Milliarden US-Dollar gehalten, der höchste Stand seit 2020.
Auch Bedenken wegen des Sicherheitsgesetzes lassen nach. Bei einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Hongkong gaben 74% der befragten Unternehmen an, das Gesetz habe ihr Geschäft nicht negativ beeinflusst. Als Unsicherheitsfaktor gilt jedoch weiterhin die Kontrolle Pekings über den Hongkonger Finanzmarkt, zumal chinesische Behörden zuletzt die Regeln für grenzüberschreitende Investitionen verschärft haben.
China hat Frankreich als weltgrößten Produzenten von Foie Gras abgelöst. Das berichtete das US-Wirtschaftsblatt Wall Street Journal am 12. Juli Ortszeit unter Berufung auf chinesische Statistiken. Laut einem Bericht der staatlichen China International Capital Corporation vom Juni entfallen inzwischen 45% der weltweiten Produktion von Foie Gras auf chinesische Hersteller. Das entspricht jährlich rund 11.000 Tonnen.
Die chinesische Regierung fördert die Branche gezielt, damit ländliche Gemeinden, die unter der Landflucht leiden, neue Einkommensquellen erschließen, unterstützt durch staatliche Kredite und Marketinghilfen. Obwohl Foie Gras nicht zur klassischen chinesischen Küche zählt, wächst die Nachfrage unter wohlhabenden Chinesinnen und Chinesen stetig. Caterer setzen die Delikatesse zunehmend bei Hochzeiten und Banketten ein, und einige Hersteller experimentieren inzwischen sogar mit Varianten wie Foie Gras Eiscreme.
Im Export spielt chinesische Stopfleber bislang nur eine Nebenrolle. Beobachter erwarten jedoch, dass niedrige Preise dem Land langfristig internationale Marktanteile sichern könnten. Die EU verschärfte deshalb ihre Kennzeichnungsvorschriften und verbietet ausländischen Herstellern Bezeichnungen wie Perigord-Stil, die eine heimische Herkunft vortäuschen. Verbraucherinnen und Verbraucher würden bei chinesischen Produkten zunächst zögern, letztlich entscheidet aber der Preis, sagte Alexandre Leon, Vorsitzender des Perigord Foie Gras Verbands.
Auch bei Kaviar und Trüffeln gewinnen chinesische Produzenten weiter an Bedeutung. Laut dem International Trade Center haben chinesische Störfarmen im vergangenen Jahr mehrere hundert Tonnen Kaviar produziert und damit 40% der weltweiten Kaviar-Exporte auf sich vereint, während der Markt früher von iranischen und russischen Anbietern dominiert wurde. Chinas Trüffelexporte haben sich seit 2022 mehr als verdreifacht.
Das japanische Parlament hat eine Reform des Kaiserhausgesetzes verabschiedet, die Prinzessin Aiko, die einzige Tochter von Kaiser Naruhito, weiterhin von der Thronfolge ausschließt. Zwar dürfen weibliche Mitglieder des Kaiserhauses nach einer Heirat künftig ihren Status behalten, am Grundsatz der ausschließlich männlichen Thronfolge in väterlicher Linie wird jedoch festgehalten.
Die Reform sieht stattdessen vor, männliche Nachkommen ehemaliger Zweige der Kaiserfamilie durch Adoption wieder in das Kaiserhaus aufzunehmen, um die Zahl der Thronfolger zu erhöhen. Hintergrund der Reform ist die Sorge um den Fortbestand der kaiserlichen Familie. Derzeit gelten nur Kronprinz Fumihito, sein Sohn Hisahito und Prinz Masahito als Thronfolge berechtigt. Die Reform wurde von Regierungs- und mehreren Oppositionsparteien unterstützt.
Umfragen zufolge befürworten jedoch mehr als 70% der Japanerinnen und Japaner eine künftige Kaiserin. Dennoch fand eine Öffnung der Thronfolge für Frauen im Parlament keine Mehrheit. Prinzessin Aiko bleibt damit trotz ihrer Popularität weiterhin von der Thronfolge ausgeschlossen.
Kritiker bemängeln, dass stattdessen selbst männliche Nachkommen ehemaliger Zweige der Kaiserfamilie berücksichtigt werden, deren gemeinsamer Vorfahr mit der heutigen Kaiserfamilie vor rund 600 Jahren lebte. Sie sehen darin einen Beleg dafür, dass traditionelle Vorstellungen über die männliche Erbfolge die Debatte um die Zukunft des japanischen Kaiserhauses weiterhin maßgeblich prägen.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
In der Nacht nach der letzten Lesung geht in einer kleinen Buchhandlung in Seoul zum letzten Mal das Licht aus. Die Bücher waren verkauft, die Regale leer. Die südkoreanische Schriftstellerin Hangang hat ihre unabhängige Buchhandlung Zekbang Onil, wörtlich etwa Buchhandlung heute, nach 8 Jahren geschlossen. Der kleine Laden mit einer Fläche von rund 33 Quadratmetern hatte am 7. Juli seinen letzten Verkaufstag. Der Buchladen war 2018 im Stadtteil Yangsae-dong im Seoul-Bezirk Seocho-gu eröffnet worden. Im Juli 2023 zog er in eine kleine Gasse im Viertel Tongi-dong im Bezirk Jongno-gu um, in das sogenannte Seocho-viertel westlich des Gyeongbokgung-Palast, wo er seither als unabhängige Buchhandlung betrieben wurde. Dort stellte das Team jede Saison eine wechselnde Bücherauswahl unter dem Titel Regal der Autorinnen und Autoren vor und veranstaltete Lesungen, Workshops und Leseclubs. Han Gang selbst hatte sich zwar aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, blieb dem Laden aber als Direktorin im Unternehmen verbunden. 8 Jahre lang habe sie diese Arbeit fortführen können, beinahe wie ein Wunder komme ihr das vor, sagte Hangang vor der letzten Lesung im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten. In dieser Zeit habe man vieles ausprobiert, von Lesungen über Leseclubs bis zu Lese- und Schreibkursen, Aufführungen und Ausstellungen. Jedes Mal habe sie mit den Gästen besondere warme Momente teilen können und dafür sei sie sehr dankbar. Für Hangang ist die Buchhandlung nicht in erster Linie ein Ort, den Leserinnen und Leser erst nach ihrem Literaturnobelpreis aufsuchten. Viel wichtiger sei ihr die Erinnerung an den allerersten Moment, in dem jemand hereinkam und ein Buch aufschlug. Sie erinnere sich an den Sommerabend, an dem die ersten Bücher geliefert wurden. Ohne Klimaanlage habe man bei geöffneter Tür die Bücher eingeräumt, als eine Passantin auf dem Heimweg von der Arbeit hereinkam und sofort eines der gerade eingeräumten Bücher zu lesen begann. Genau in diesem Moment habe sie verstanden, dass aus aufgestellten Büchern ein echter Buchladen wird, sobald Menschen hereinkommen und still zu lesen beginnen. Eine der Veranstaltungen, an die sie sich aus der Zeit in Seocho besonders erinnere, sei die sogenannte Echo-Lesung gewesen, ein Format, bei dem die Autorin zunächst einen Abschnitt vorliest und das Publikum ihn anschließend gemeinsam wiederholt. Wegen des Holztags sei der Regen im Innenraum besonders deutlich zu hören gewesen. Einmal habe es während einer Lesung so stark geregnet, dass es sich angefühlt habe, als seien nur noch die Anwesenden auf der Welt übrig. Ohne die Gäste, sagte sie, wäre der Buchladen nie vollendet gewesen. Grund für die Schließung ist ein Problem mit den Räumlichkeiten. Das Gebäude, in dem sich die kleine Buchhandlung befand, wurde verkauft, weshalb die Mieterinnen und Mieter das Haus im Laufe des Monats Juli verlassen müssen. Da Hangang selbst viel Zeit im Ausland verbringe, sei es ihr nicht möglich gewesen, kurzfristig neue Räume zu finden. Sie wolle nun erst einmal pausieren, alles neu ordnen und hoffe, irgendwann zurückzukehren. Auch über die sozialen Netzwerke teilte das Team der Buchhandlung mit, wann und wo sie wieder eröffnet werde, stehe bislang noch nicht fest. Seit Hangang 2024 den Nobelpreis für Literatur erhielt, war Zekbang Onil zu einem vielbesuchten Ort für Literaturliebhaberinnen und Liebhaber aus dem In- und Ausland geworden. Auch am letzten Öffnungstag waren die Regale größtenteils leer, während immer wieder Besucherinnen und Besucher vorbeikamen, um sich ein letztes Bild vom Laden zu machen. Eine Leserin hinterließ einen Eintrag im Gästebuch der Buchhandlung, eine andere betrachtete lange die Empfehlungszettel der Autorinnen und Autoren sowie die kleinen Erkennungszeichen des Ladens. Die Schließung wirft ein Schlaglicht über den Einzelfall hinaus. Weder der Name einer bekannten Autorin, noch das Symbol eines Literaturnobelpreises, noch die Treue der Leserschaft konnten den Fortbestand eines kleinen Kulturorts sichern. Laut einer Immobilienplattform wurde das Gebäude, in dem sich die Buchhandlung befand, am 19. Mai für 3,5 Milliarden Won verkauft, umgerechnet rund 2,05 Millionen Euro. Nachbarn und Ladenbesitzer der Umgebung berichteten übereinstimmend, dass die Immobilienpreise in der Gegend seit Hangangs Nobelpreis spürbar gestiegen seien, ausgerechnet die Aufmerksamkeit, die der Buchhandlung neue Leserinnen und Leser gebracht hatte, trug damit indirekt auch zu ihrem Ende bei. Zu ihrem nächsten Buch hielt sich Hangang bedeckt. Vieles sei noch ungewiss, sie könne daher noch nichts ankündigen. Doch sie hoffe, irgendwann wieder etwas veröffentlichen zu können und freue sich darauf, ihre Leserinnen und Leser über ein neues Buch wiederzutreffen. Ein Buchladen beginnt zwar damit, dass man Bücher ins Regal stellt, vollendet wird er aber erst durch die Menschen, die hereinkommen, um sie zu lesen. Das ist es, was von diesem Abschied vor allem bleibt, sagte Han Gang selbst über das Wesen ihrer Buchhandlung. Mit dem Lied I'll Give You All, gesungen von Cho Kyu-man, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? Heißt auf Deutsch so viel wie Was denkst du? Oder Wie findest du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Sung Mi-jin holt sich hier bei ihrer Freundin Choi Sua Rat zu Männerproblemen.
Yojum 나한테 둘러보는 남자가 있어. 유부남이야. 어떻게 생각해? 간토.
An einer Stelle sagt Mijin hier, 어떻게 생각해? Was denkst du?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
Mit 어떻게 생각해 kann man zum einen sein Gegenüber um dessen Meinung oder Urteil bitten. 이 책에 대해서 어떻게 생각해? 난 좋았어. Wie findest du dieses Buch? Mir hat es gefallen. Hier noch ein Beispiel. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해? 나도 관심 있어. Er interessiert sich für dich. Wie findest du ihn? Ich habe auch Interesse. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심이 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심이 있어.
Zum anderen kann man damit um Rat fragen, was man als nächstes tun soll. 난 이직하려고 하는데 어떻게 생각해? 한번 도전해봐. Ich überlege, den Job zu wechseln. Was denkst du? Du solltest es versuchen. Hier noch ein Beispiel. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해? 너 마음 편한 대로 해. Soll ich mich zuerst entschuldigen? Was denkst du? Mach, wie es für dich richtig ist. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
'Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 생각해 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Haus Nummer 213 von Kim Kwang-sik aus dem Jahr 1956. Die Straßen von Seoul. Es ist schon nach 5 Uhr. Die Menschen kommen von der Arbeit. Die Straßen Jongno, Uljiro, Sejongno, Namdaemun-no, die Straßen von Sogong-dong und Myeongdong. Die Flut der Menschen, Männer und Frauen, alt und jung, ein entspanntes Ausatmen. Manchmal sehen sie in den Schaufenstern mit den schicken Waren, an denen sie vorbeilaufen, einen kurzen Augenblick das Spiegelbild ihres eigenen Gesichts. Die intensiven Farben der Luxusartikel reizen ihre Augen, doch sie blicken darauf wie auf ein monochromes Gemälde und eilen weiter. Für die armen Leute, deren einziger Gedanke darin besteht, wie sie ihre Familien ernähren können, ist der Wunsch, dergleichen zu besitzen, nur ein eitles Hirngespinst. Die Geschichte Haus Nummer 213 von Kim Kwang-sik erschien 1956. Der Koreakrieg liegt erst wenige Jahre zurück. Hauptfigur der Geschichte ist ein junger Mann namens Kim Myung-hak, der Maschinenbau studiert hat und nun in einer Druckerei als Techniker arbeitet. Er ist fleißig und hat sich im Betrieb einen guten Ruf erworben. Doch dann gerät er in Schwierigkeiten. Die Feuchtigkeit während der Regenzeit setzt den Maschinen zu und es kommt zu Defekten. Die Firma verliert das Vertrauen in Kim Jong-hak, der für diese Maschinen zuständig ist. Und schließlich wird ihm die Kündigung nahegelegt. Kim Jong-hak schrieb sein Kündigungsgesuch, erhob sich vom Stuhl und ging in die Druckerei. Er besah sich der Reihe nach alle 32 Druckmaschinen und stellte fest, dass hier etwas defekt war und dort etwas nicht mehr einwandfrei funktionierte. Ohne die Mitarbeiter zu beachten, die sich von ihm verabschiedeten, starrte er nur auf die Maschinen. Sie kamen ihm mit einem Mal vor wie große Ungetüme, die sich bewegten und nur darauf zu warten schienen, sich auf ihn zu stürzen. Er fühlte eine große Einsamkeit und eine immense Leere in sich. Vielleicht war es der Umstand, dass er diese Maschinen dort, mit denen er Tag für Tag zu tun gehabt hatte, nun nicht mehr würde berühren können, der das Gefühl von Kälte und Einsamkeit in ihm aufkommen ließ. Ein Mann vom Seouler Hauptbahnhof in südlicher Richtung fährt und die Brücke über den Hangang überquert, erstreckt sich links eine hügelige Straße in Richtung Hyksokdong und rechts schlängelt sich eine Asphaltstraße in Richtung Yongdungpo um einen Berg, in dem auf der rechten Seite die Gräber 6 treuer Beamter aus der Joseon-Zeit liegen. Eine breite Steigung unmittelbar links vom Noryangjin-Markt schlängelt sich den Berg hinauf. Die Leute vom Berg, die jeden Tag diesen steilen Weg auf und ab gehen, nennen ihn den Arirang-Hügel. Bei Leuten vom Berg denkt man vielleicht an Menschen, die irgendwo tief in den Bergen leben, aber diejenigen, die hier jeden Tag den Arirang-Hügel hinauf und hinunter fahren, sind meist anzugtragende, gebildete Leute wie Regierungsangestellte oder Büroangestellte, die in der Innenstadt arbeiten. Eine Person, die den Arirang-Hügel zum ersten Mal hinaufsteigt, wäre wohl angenehm überrascht, denn die Straße ist breit von Bergahorn gesäumt und in 2 separate Fahrbahnen unterteilt. Und es gibt eine große Kreuzung, wie die in Jongno. Die Straßen, die sich von der Kreuzung in alle 4 Richtungen erstrecken, sind von gleich geformten Häusern gesäumt. Diese identischen Häuser befinden sich entlang des sanft ansteigenden Tals, wie eine Panzerdivision, die für eine militärische Zeremonie in Reih und Glied angerückt ist. Die Bergkette des Kornaksan umgibt die etwa 1000 Häuser wie ein großer Wandschirm. Dies ist die Wohnsiedlung von Sangdo-dong. Kim Jong-hak hat seine Kündigung eingereicht und fährt nun wie jeden Tag im vollbesetzten Bus von der Arbeit nach Hause. Der Endhaltestelle Sangdo-dong steigt er aus. Mit schweren Schritten geht er an Siedlung A vorbei, biegt 3 Straßen weiter in Siedlung B ein und kommt jeden Abend schließlich an Haus Nummer 213 an, wo er wohnt. Er denkt an seine Frau und an seine 5 Kinder, stellt sich ihre Gesichter vor, wenn sie erfahren würden, dass der Vater ab morgen nicht mehr zur Arbeit geht. Und er wagt es einfach nicht, die Wohnung zu betreten. Er macht kehrt, geht zu einem kleinen Laden und kauft eine Tüte Kekse. Und er beschließt, der Familie heute Abend nichts von seiner Kündigung zu erzählen. Kinder, wo seid ihr denn? Euer Vater ist wieder zu Hause.
Papa!
Guten Abend, Vater.
Oh, Papa hat uns Kekse mitgebracht. Ich will auch welche. Ich auch.
Aber Kinder, ihr fühlt euch ja auf, als hättet ihr 3 Tage lang gehungert. So, schön verteilen. Jeder bekommt etwas, rief die Mutter. Na, sag mal, du scheinst ja ordentlich Geld zu haben, was? Kauf von dem Geld lieber mal was Anständiges zu essen. Sieh dir nur mal den Aufstand an, den du angerichtet hast, schimpfte sie ihren Ehemann. Ich habe immer mit vollem Einsatz gearbeitet und gearbeitet. Ich habe mit den Maschinen gelebt. Und dann haben mich die Generatoren und die Druckerpressen hinausgejagt. Der Chef hat mich hinausgejagt, weil ich die technischen Probleme nicht rechtzeitig erkannt habe. Denkt denn keiner von denen an meine Familie? Ich bin ein Mensch, keine Maschine. Am nächsten Tag. Kim Jong-hak geht zur gewohnten Zeit aus dem Haus und steigt in den Bus. Er erledigt ein paar Formalitäten und geht am Nachmittag zu seinem Betrieb, um sich den Lohn für diesen Monat und ein wenig Entlassungsgeld abzuholen. Anschließend geht er seit langem wieder einmal in die Teestube, um dort etwas zu trinken. Als er aus der Teestube kommt, weiß er nicht, wo er hin soll und irrt ziellos umher. Am Eingang vom Myeongdong lässt er sich von den Menschenmassen mittreiben. Er denkt an seine Studienzeit zurück, als er noch jung und unbeschwert war und noch Träume hatte. An diesem Abend trifft er seinen alten Schulfreund Oh Hak Sam, um sich mit ihm zu betrinken. Trink langsam. Wenn du jetzt mit der Arbeit aufgehört hast, findest du bald wieder neue, sagte Oh Hak Sam. Ich hab nicht mit der Arbeit aufgehört, ich bin gefeuert worden, antwortete Kim Jong-hak. Und dann begann er auf einmal zu reden. Hör mal, ich muss mit dir reden. Findest du nicht auch, dass die Arbeit der Menschen in unserer heutigen Gesellschaft zu Zwangsarbeit verkommen ist? Deshalb ist die Arbeit für uns alle eine solche Qual, meinte er. Was ist denn mit dir los? Fragte Oh Hak Sam. Was soll mit mir los sein? Die Gesellschaft, dieses verdammte Ding, die fordert von den Menschen Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, Regeleinhaltung und Ordnung. Wir sind einfach nicht gleichwertig. Und deshalb ist die Arbeit für uns eine solche Quälerei. Was redest du denn da? Spar dir deine Worte für später und trink erst mal was. Und du? Was meinst du denn dazu? Fragte Kim Jong-hak. Also gut, dann frag ich dich jetzt mal was, erwiderte Oh Hak Sam. Gab es denn jemals eine Zeit, in der die Arbeit nicht erzwungen, sondern freiwillig war? Oder glaubst du, dass es in der Zukunft je so etwas geben wird? Von Geschichte oder von der Zukunft habe ich keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass ich als Techniker immer sorgfältig gearbeitet habe. Aber dann wurde ich rausgeschmissen, weil ich vor dem Defekt keinen Fehler entdeckt habe. Ich bin noch kein Hellseher. Wie können die denn erwarten, dass ich sowas voraussehe? Deshalb sind die Menschen heutzutage einsam. Jetzt kommst du mir mit dem Begriff der Einsamkeit, um mich zu trösten. Also, willst du frei sein? Was ist denn Freiheit? Wie kann ein Maschinenbauingenieur Freiheit vor Maschinen suchen? Man braucht die Freiheit, nicht fliehen zu müssen. Freiheit ist keine Zuflucht und auch nicht das ultimative Gute. Und was soll jetzt diese Predigt? Verdammt, wir sind beide betrunken. Sie verließen die Kneipe und gingen durch die Straßen von Myeongdong. Und bald darauf tranken sie in einer Bar noch weiter. Als Myeong-hak an der Haltestelle Sangdong-do aus dem Bus steigt, ist die Zeit der Ausgangssperre bereits angebrochen. Während er beobachtet, wie andere Menschen nach Hause eilen, fällt ihm wieder ein, dass er am nächsten Tag keine Arbeit mehr hat. Gedankenverloren stapfte er zu seinem Haus, Nummer 213. Obwohl er sich der Richtung nicht bewusst war, war er sich doch sicher, dass er nach Hause ging. Er öffnete die Tür und trat ins Haus. Er nahm an, dass alle schliefen. Er zog seine Schuhe aus und öffnete die Tür zum Schlafzimmer. Da stimmte etwas nicht.
Wer sind Sie? Wer ist da?
Myung-hak hörte die erschrockenen Stimmen eines Mannes und einer Frau. Der Mann, der eine Taschenlampe in der Hand hielt, war bereits aus dem Bett gestiegen. Myung-hak dämmerte, was passiert war.
Es tut mir leid, entschuldigen Sie.
Myung-hak versuchte, aus dem Raum zu huschen, aber der Mann packte ihn grob am Nacken und warf ihn zu Boden. Myung-hak sah den Mann an. Er war Amerikaner.
Tut mir leid, es tut mir wirklich leid,
Der Hausbesitzer, nur in Unterwäsche, drückte ihn erneut nieder. Ohne Versuchen aufzustehen, rief der beschämte Myung-hak immer nur wieder mit tränenerstickter Stimme,
»Es tut mir leid.«
Ihm war nun alles klar. Er war in die vierte Gasse eingebogen und in dem Haus gelandet, das dem Amerikaner und der jungen Koreanerin gehörte. Es tat ihm wirklich aufrichtig leid, aber er konnte dem Ausländer seine Reue nicht mitteilen. Und die Koreanerin, mit der er hätte sprechen können, blieb eiskalt. Myung-hak wird zur Polizei gebracht. Dort versucht er, dem Polizisten klarzumachen, dass es sich nicht um einen Einbruch, sondern um ein Versehen handelt. Doch er muss die Nacht auf der Polizeistation verbringen und wird erst freigelassen, nachdem seine Frau am nächsten Tag für ihn gebürgt hat. Wie ein Blinder ging er mit geschlossenen Augen die Straße Nummer 3 hinunter. Er öffnete seine Augen erst, nachdem er 60 Meter gegangen war. Er stand nun definitiv vor seinem eigenen Haus. Nachdem er das Haus betreten hatte, zog er seine Jacke aus und ging dann in den Lagerraum, um eine Schaufel zu holen. Er grub jeden seiner Fußabdrücke vom Straßenrand bis zur Haustür aus.
»Was machst du denn da?«
fragte seine Frau.
»Genau das, was du denkst«,
antwortete er. Er ging zum Lagerraum, um ein paar Steine zu holen. Er ging mehrmals hin und her, um so viele Steine zu holen, wie er brauchte. Er setzte nun je zwei Steine in ein Loch und machte Trittsteine. Seine Frau verstand nicht, was er dort eigentlich tat. Ihr war nur bewusst, dass er ziemlich traurig aussah.
»Liebling, was soll das alles? Bist du verrückt geworden?«
fragte sie.
»Verrückt. Ich mache das, um gesund zu bleiben.«
Als die Trittsteine fertig waren, ging er mehrmals darüber. Dann schloss er die Augen und ging erneut über die Trittsteine. Er ging in die Küche und holte ein Messer. Seine Frau versuchte, seine Hand zu ergreifen und ihm das Messer wegzunehmen, aber er schob sie beiseite und schnitzte nun das Holz um den Türgriff herum weg. Dann schloss er die Augen, bevor er den Bereich um den Griff spürte und die Tür öffnete. Dies wiederholte er eine ganze Weile lang. Seine Frau schluchzte und vergoss bittere Tränen. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.